You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-News auf Radio Kurax, auf Pi-Radio und bei Frapo. Wir wollen in dieser Woche von der Uri Jalloh-Demo am vergangenen Samstag berichten. Wir wollen zurückblicken auf den Nazi-Angriff auf Leipzig-Konnewitz vor 2 Jahren. Und wir beschäftigen uns mit den geschlossenen Flanken der CSU und des Alexander Dobrindt. Das ist unser Programm für die heutige Ausgabe der Antifa-News. Auf geht's. Immer wieder haben wir auf Radio Korax über diesen Fall berichtet und es scheint, als ob dieser Fall noch einigen Stoff dafür hergibt, um weiter darüber zu berichten. Es sei denn, es ginge nach dem Willen von diversen Gerichten und Staatsanwaltschaften, die diesen Fall lieber schon lange geschlossen hätten. Die Rede ist von Uri Jalloh, einem Menschen aus Sierra Leone, der vor 13 Jahren in einer Polizeizelle in Dessau verbrannt ist. Jahrelang gingen die Ermittlungsbehörden von einer einzigen These aus, Uri Jalloh habe sich selbst angezündet. Dass der Mann an Händen und Füßen gefesselt auf einer feuerfesten Matratze lag und dass er kein Feuerzeug bei sich hatte, das schien für diese These der Selbstanzündung kein Hindernis zu sein. Spätestens seit 2013 ist zudem durch ein Gutachten bestätigt, dass der Brand nicht ohne Brandbeschleuniger verursacht werden konnte. Dieses Gutachten wurde wohlbemerkt nicht von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben, sondern von der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh. Diese Initiative kämpft seit Jallohs Tod für Aufklärung in dem Fall und tut dies auch durch selbst in Auftrag gegebene Gutachten. Seit 13 Jahren geht die Initiative mit der Parole Uri Jalloh, das war Mord, auf die Straße. Zu Beginn wurde diese Parole kriminalisiert. In den letzten Jahren und besonders in den letzten Monaten sammeln sich jedoch immer mehr Menschen hinter dieser Losung. Zu der Demo im Gedenken an Uri Jalloh waren dieses Jahr am 7. Januar über 4000 Menschen in Dessau auf der Straße. Radio Kurax war vor Ort und wir geben euch ein paar Eindrücke von dieser Demo.
Ich stehe jetzt vor dem Dessauer Hauptbahnhof. Dort hat sich mittlerweile eine Menge von, ich würde mal 2000 Leute schätzen, Menschenmenge angesammelt. Sie belegen im Prinzip den ganzen Platz vor dem Hauptbahnhofsgebäude und auch einen Teil der anschließenden Grünflächen. Im Moment wird noch Musik gespielt, es kommen vermutlich noch einige Redebeiträge, bevor die Demonstration losgeht.
Mein lieber Freunde, ich bin sprachlos. 2005, als Uri Jalloh ermordet wurde, durch dieser Polizeibeamten hier, die haben uns als Verrückte hingestellt. L'an 2005, lorsqu'ils ont assassiné Uri Jalloh, lorsqu'ils ont brûlé Uri Jalloh, la police de Dessau, ils ont cru que nous sommes des fous. Aujourd'hui, voilà, on a plus de 3000, 4000 personnes devant nous. Und heute stehen wir hier mit 4000 Leuten zusammen. Wir sagen alle zusammen, dass Uri Jalloh, das war Mord. Wir sind zusammen geschlagen worden. Unsere Existenzgründe werden weggenommen von dieser Stadt, Dessau hier. Viele Freunde von mir, die nicht die Chance heute haben, hier zu sein. Ich denke an denen auch. Wie Ibrahima, wie Saliu, wie Mamadou, die sind alle abgeschoben worden. Durch dieses System, weil die damals gesagt haben, wir machen jetzt einen Aufstand. Wir stehen auf um diese Aufklärung von Uri Jalloh.
Ja, so hörte es sich also an auf der Auftaktkundgebung zur Demonstration im Gedenken an den 13. Todestag von Uri Jalloh, stattgefunden in Dessau hat das Ganze. Die Demo bewegte sich dann von dieser Auftaktkundgebung am Bahnhof zur Staatsanwaltschaft in Dessau. Der Platz dort war ziemlich überfüllt, sodass das Ende der Demo gar nicht mehr auf den Kundgebungsort passte. Weiter ging es dann zur Stele des Alberto Adriano. Adriano war im Jahr 2000 im Stadtpark von Dessau von 3 Nazis zusammengeschlagen worden. 3 Tage später war er im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Und auch damit zeigten die Demonstranten, dass es ihnen nicht nur um den Fall von Uri Jalloh ging. Auch wurde die Parole Uri Jalloh, das war Mord, um einige Namen erweitert, um auf andere Todesopfer aufmerksam zu machen, unter anderem auf Mario Bichtemann, der 2002 in der gleichen Zelle umkam, in der später Uri Jalloh verbrannte. Bichtemann wurde mit einem Schädelbasisbruch tot in der Zelle aufgefunden. Es fanden in seinem Fall keine Ermittlungen statt. Die Initiative im Gedenken von Uri Jalloh wies auch in einem Redebeitrag auf Fälle wie Mario Bichtemann hin und wies auch darauf hin, dass man in solchen Fällen und in dem Wunsch nach Aufklärung nicht klein beigeben werde.
Wir sind bis hierher gekommen und wir werden hier nicht stehen bleiben und aufhören. Nicht in dem Fall und nicht in allen anderen Fällen. Wir als Communities müssen selbst dafür sorgen, dass diese Verbrechen aufhören. Der Rechtsstaat wird es nicht für uns tun. In diesem Sinne zeigen wir Solidarität untereinander, beteiligen uns an den Gedenken und konfrontieren wir den Rechtsstaat, wo immer es geht.
Die Demonstration bewegte sich daraufhin weiter zum Landgericht, stoppte vor dem Abschiebegefängnis und führte dann auch nahe an einer Gegenkundgebung der AfD vorbei. Die besagte Gegenkundgebung wurde von rund 150 Menschen besucht und war zu dem Zeitpunkt schon beendet. Die AfD hatte diese Gegenkundgebung gemacht, weil sie der Meinung war, der Tod von Uri Jalloh würde von Linken dazu missbraucht, um Polizei und Justiz zu diffamieren. Die Gedenkdemonstration für Uri Jalloh zog dann also an diesem Kundgebungsort vorbei. Die Straßenecke war noch mit Polizeiwagen und mit Hamburger Gittern abgesperrt. Ein Großteil der Demo rief an dieser Kreuzung dann die Parole: Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Die Abschlusskundgebung der Demonstration fand dann vor dem Polizeirevier in Dessau statt, in welchem Uri Jalloh vor 13 Jahren ums Leben gekommen war. Und dort sprach auch Uri Jallohs Mutter sehr eindrücklich:
We won't let it go! We will fight until truth comes out! We want to have justice.
Der nächste Schritt der Initiative im Gedenken an Uri Jalloh ist nun die Schaffung einer internationalen Untersuchungskommission. In mehreren Reden wurde dann auch betont, dass man es den deutschen Behörden nicht mehr zutrauen würde, den Fall aufzuklären. Man wird also nicht aufhören, in diesem Fall Aufklärungen zu fordern und auch in anderen Fällen. Und die Parole Uri Jalloh, das war Mord, die an diesem Tag sehr viel zu hören war, wird auch weiterhin oft zu hören sein.
In die Ermittlungen zum Fall Uri Jalloh ist im letzten Jahr übrigens neue Bewegung gekommen. Nachdem die Staatsanwaltschaft Dessau jahrelang einzig von der Selbstmordhypothese ausgegangen war, kam sie im Frühjahr 2017 zu dem Schluss, dass wahrscheinlich doch eher von Mord auszugehen ist, und hat im April 2017 ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes gegen konkrete Polizeibeamte eingeleitet. Der Generalbundesanwalt wurde über den neuen Ermittlungsstand entsprechend in Kenntnis gesetzt. Und es wurde angeregt, dass die Bundesanwaltschaft diese Ermittlungen übernehmen solle. Aber die konstatierte daraufhin, dass aus höchst staatsanwaltlicher Sicht trotzdem keine tatsächlichen Anhaltspunkte für eine Straftat zum Nachteil Uri Jalloh erkennbar seien. Ende Mai hat der Generalstaatsanwalt Jürgen Konrad dann der Staatsanwaltschaft Dessau die Mordermittlungen im Fall Uri Jalloh entzogen und an die Staatsanwaltschaft Halle übergeben. In dem Moment also, wo nach 12 Jahren endlich von Mord statt Selbstmord ausgegangen wird, werden der entsprechenden Ermittlungsstelle die Ermittlungen entzogen. Angeblich, weil die Staatsanwaltschaft Dessau überlastet gewesen sei. Während man in Dessau bereits 12 Jahre am Fall gearbeitet hatte, stellte die Staatsanwaltschaft Halle das Verfahren im August 2017 ein. Der Grund? Es gebe keine Erkenntnisse zur Tatbeteiligung Dritter und eine weitere Aufklärung sei nicht zu erwarten. Durch einen Beitrag von Monitor ist dieses Prozedere Ende letzten Jahres noch einmal skandalisiert worden und es kam zu einer Thematisierung durch den Rechtsausschuss des Landtages Sachsen-Anhalt. Anfang Dezember hat die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh zum zweiten Mal Strafanzeige wegen Mordes gestellt, dieses Mal gegen einen konkreten Polizeibeamten. Der Fall ist nun wieder eröffnet und an die Staatsanwaltschaft Naumburg übergeben worden. Das Prozedere geht also weiter und es bleibt abzuwarten, welchen Verlauf die Ermittlungen nun nehmen werden und von welchen Thesen dabei nun ausgegangen werden wird. Wir werden an dieser oder an anderer Stelle weiter darüber berichten. Wechseln wir den Blick nun von Sachsen-Anhalt nach Sachsen und kommen zu einem Fall, der nun 2 Jahre zurückliegt und bei dem es sich ebenfalls lohnt, weiter aufmerksam zu bleiben.
Vor genau 2 Jahren, am 11. Januar, nämlich, versammelten sich etwa 250 Personen, unter ihnen auch Neonazis und rechte Hooligans, in Konnewitz in Leipzig. Diese Gruppe zog durch die Wolfgang-Heinze-Straße, zerstörte dort Schaufenster von Läden und Cafés, zündete einen Sprengsatz und legte Brände. Auch eine Wohnung brannte aus. 215 Personen wurden dann auch vor Ort festgenommen. Die Verdächtigen hatten sich im Vorfeld an einer Autobahnraststätte versammelt. Dort waren sie auch instruiert worden über die folgenden Geschehnisse. Ein ehemaliger NPD-Stadtratskandidat hatte die Person zu einem nicht näher beschriebenen Event eingeladen. Dieses Event war eine Verschlüsselung dafür, dass die Gruppe daraufhin durch eine Straße eben in Connewitz zog und diese verwüstete. Der Zeitpunkt für diesen Angriff scheint speziell auch gewählt worden zu sein, denn ein Großteil der Bewohner von Connewitz befand sich zu dem Zeitpunkt gar nicht im Viertel.
Also das Markante war, dieser 11.1. war der Tag, an dem Legida, der, ich sag nochmal, radikalere Ableger von Pegida aus Dresden, in Leipzig sein einjähriges Bestehen gefeiert hat. Und es gab natürlich vielfältige Proteste. Im Vorfeld war es so, dass es eine Kriminalisierung des linken Protestes gab. Also da wurde Linksextremismus und gewalttätige Auseinandersetzungen wurden an die Wand gemalt vom Verfassungsschutz Sachsen. Und ja, also ich persönlich war bei diesen Protesten und ich weiß noch genau, dann kamen die ersten SMS- und Twitter-Meldungen aus dem Leipziger Süden. War also ein cleverer Zeitpunkt. Die meisten Menschen, die politisch engagiert sind, waren in der Innenstadt und haben gegen Legida protestiert. Und währenddessen hatten sich so gegen 19 Uhr und über 250 Neonazis, Hooligans, also dieses Milieu in Connewitz quasi abgeparkt, war zu Fuß Richtung Connewitzer Kreuz gelaufen und hatte dann in der Wolfgang-Heinze-Straße quasi so eine Verwüstungsspur tatsächlich hinterlassen.
So beschreibt Jule Nagel von der Linken diesen Angriff auf Connewitz. Nun gab es im Zusammenhang mit diesen Vorfällen bisher erst 2 Verurteilungen. 7 weitere Verfahren laufen im Moment. Angesichts von 2 Jahren Ermittlungen und über 200 Tatverdächtigen ist das nicht viel. Laut den Gerichten sei es schwer, den verdächtigen Personen eine eindeutige Tatbeteiligung zuzuweisen. In den meisten Fällen wird neben anderen Delikten der schwere Landfriedensbruch vorgeworfen. Dieser Vorwurf ist nun in letzter Zeit auch häufiger in vielen Medien zu lesen, allerdings im Zusammenhang mit den G20-Prozessen. Hierbei scheint es allerdings nicht so schwer für die Gerichte zu sein, den Verdächtigen eine Tatbeteiligung nachzuweisen. Jule Nagel gibt zunächst ihre Einschätzung der bisherigen Ermittlungen.
Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen eine Blackbox. Es ist so bekannt, dass natürlich dort auch Handys beschlagnahmt wurden, dass auch Hausdurchsuchungen stattgefunden haben. Das Verrückte ist eben, im Gegensatz zu den G20-Protestlerinnen, ist ja sozusagen auf dem Silbertablett sind diese Täter präsentiert. Also es steht fest, wer an dem Angriff beteiligt war. Man muss sich tatsächlich wundern, warum es nicht möglich ist. Also es ist so ein bisschen ein Zwiespalt. Es wird ja jetzt auch im Kontext G20 von konservativen Politikern gefordert, den Landfriedensbruch-Paragrafen zu verschärfen, sodass jede Person, die in einer Menge steht, aus der heraus, was passiert, mitverurteilt werden kann. Wenn man ehrlich ist, würde das wahrscheinlich in dem Fall hier helfen, aber natürlich ist es eine vollkommen absurde und ungerechtfertigte Forderung. Also ich hoffe, dass die Behörden hier tatsächlich weiter und auch akribisch ermitteln, dass es nach 2 Jahren quasi so erfolglos ist und nur die Fälle, die eh in einem anderen Kontext behandelt werden, da wird ja gar nicht wirklich über Connewitz gesprochen, sondern eher über diese Kameradschaftssache in Dresden oder die Gruppe Freital lässt einen schon ein bisschen zweifeln. Und natürlich diese Parallelität zu der Hatz auf Linke im Kontext Hamburg, Proteste gegen G20, da muss man natürlich irgendwie zu dem Schluss kommen, dass hier offensichtlich mit 2 Wagen gemessen wird.
Wenn man sich diesen Vergleich von schwerem Landfriedensbruch bei G20 nun im Gegensatz zum schweren Landfriedensbruch von Rechten in Connewitz näher ansieht, dann merkt man eben das, was Jule Nagel formuliert hat. Ein schärferes Strafmaß würde sicher nicht zu einer besseren Aufklärung oder schnelleren Verurteilung beitragen. Denn im Falle von G20 scheint das vorhandene Strafmaß auch niemanden an der Strafverfolgung zu hindern. Hier scheint es eher, dass die Justiz und die Ermittlungsbehörden mit zweierlei Maß messen. Nun ist dieser Angriff auf das Viertel Connewitz natürlich nicht nur etwas, was Justiz und Ermittlungsbehörden beschäftigt, sondern auch etwas, was konkret die Betroffenen natürlich beschäftigt. Und dieser Angriff hatte eben auch Auswirkungen auf die Bewohner von Connewitz, auch abgesehen von dem materiellen Schaden, der verursacht wurde. Jule Nagel gibt uns kurz einen Eindruck auf die Folgen dieses Angriffs für die Bewohner im Viertel.
Ja, zunächst mal war natürlich der Schock riesig, weil jetzt ist ja vollkommen klar, dieser Angriff war ein ganz gezielter, politisch motivierter, auch in Connewitz, würde man sagen, der einzige Stadtteil in Sachsen, der tatsächlich ein Gegenentwurf zu dieser sächsischen, rassistischen Normalzustand ist. Und natürlich hat das Connewitz verletzt, ne? Und natürlich gab es auch einen großen Sachschaden, 23 Läden sind zerstört worden. Also es gab Aufregung im Viertel, es gab auch Phasen, wo sich Leute wirklich doll vernetzt haben, wo auch Sicherheitsmodi eingezogen wurden, wo vereinbart wurde, mehr miteinander zu sprechen. Und man muss trotzdem kritisch sagen, dass relativ schnell dieser Anfangsimpuls wieder vergessen wurde. So, und das ist eigentlich schade, so dass dieser Gute in dem Schlechten, nämlich dass man sich bewusst wird, wo man lebt und wie wertvoll das ist, der irgendwie nicht ordentlich aufgefangen wurde und verstetigt wurde. Das wird sich vielleicht auch zeigen, also hoffe ich zumindest, dass Leute sich sozusagen auch outen, ob zum Beispiel Nebenklagen laufen. Darüber ist viel zu wenig bekannt. Genau, also ich erhoffe mir nochmal so einen Impuls jetzt auch 2 Jahre danach, auch vor dem Hintergrund, dass eben fast nichts passiert ist von Seiten der Behörden.
Was bisher jedoch noch fehlt, ist eben so etwas wie eine Koordinierung von Nebenklagen in dem Fall. Jule Nagel hofft jedoch darauf, dass sich zu diesem 2. Jahrestag wieder mehr Menschen fragen, wie die Ermittlungen stehen und was man tun kann. Denn besonders der Fakt, dass es in dem Fall kaum Aufklärung über die Vorbereitung des Angriffs gab und die Ermittlungen drohen zu versanden, das ist jetzt ein Grund, noch einmal auf den Fall aufmerksam zu machen und vielleicht auch aufmerksam zu werden.
Die politische Landschaft in Deutschland ist zurzeit durch einige Verschiebungen gekennzeichnet. Dafür spricht nicht nur, dass mit der AfD eine neue rechte Partei im Bundestag sitzt, sondern auch, dass sich nach der Bundestagswahl im September letzten Jahres immer noch keine Regierungskoalition gebildet hat. Um weiter regieren zu können, sehen sich die entsprechenden Politiker dazu genötigt, ihr Profil zu schärfen und ihre Berufung auf des Volkes Wille glaubhaft und wahrnehmbar zu machen. Schon Ende des letzten Jahres hat die bayerische CSU verkündet, wie sie dies zu tun gedenkt. Sie will die rechte Flanke schließen, was bedeutet, sie setzt in ihrer Öffentlichkeitsarbeit vermehrt darauf, diejenigen Inhalte zu übernehmen, mit denen die AfD rechts von ihr offensichtlich Erfolge zu verbuchen hat. In einem Artikel in der Welt hat der CSU-Mann Alexander Dobrindt diesen Kurs öffentlichkeitswirksam fortgesetzt. Unter der Überschrift »Mehr Bürgerlichkeit wagen, Plädoyer für eine bürgerlich-konservative Wende« ruft er da zur Rettung des Vaterlands und der abendländischen Werte auf. Und noch mehr, er spricht für eine konservative Revolution. Was Dobrindt da macht, ist im Grunde nicht unbedingt neu. Wenn die Konservativen sich in Konkurrenz zu einer Partei rechts von ihnen gesetzt sehen, stören sie sich weniger an den dort vertretenen Inhalten, sondern vor allem daran, dass eine andere Partei mit diesen Inhalten Erfolg hat. Der Text von Dobrindt ist in diesem Sinne auf der einen Seite strategisch, auf der anderen Seite fällt es einem nicht schwer zu glauben, dass einer wie Dobrindt von diesen Inhalten selbst tatsächlich überzeugt ist. Der Text von Dobrindt ist im Feuilleton in der letzten Woche schon oft kritisiert worden. Mal mehr, mal weniger scharfsinnig. Ich will hier daher nur auf 3 Aspekte des Textes eingehen. Zum einen auf den Begriff der Bürgerlichkeit, dann auf die Dobrindtsche Elitenkritik und zuletzt auf Dobrindts Deutung von 1968. Die Überschrift und die Einleitung eröffnen den Text mit einer Verteidigung der Bürgerlichkeit. Mehr Bürgerlichkeit soll gewagt werden und dies begründet Dobrindt damit, dass Deutschland nun mal ein bürgerliches Land mit einer bürgerlichen Mehrheit sei. Dabei ist es interessant, sich anzuschauen, mit welchen Attributen Dobrindt dann im Laufe des Textes den Begriff des Bürgerlichen füllt. Wenn man überlegt, mit welchen Attributen sich das historische Bürgertum selbst beschrieben hat, könnte einem etwa einfallen Aufklärung und Rationalität, Gleichheit und Liberalität, Überwindung tradierter Autoritäten und säkulare Öffentlichkeit. Nicht so bei Dobrindt. Bei dem geht es um angestammte Werte, die gut sind, weil es eben schon immer unsere waren. Es geht um Wurzeln und Herkunft, um die identitäre Begrenzung der eigenen Wertegemeinschaft und um die öffentliche Geltung der christlichen Religion. Dabei wäre an den ursprünglichen bürgerlichen Werten selbst schon genug zu kritisieren, da sie auf Illusionen der bürgerlichen Klasse über sich selbst basierten. Wenn Dobrindt die Bürgerlichkeit öffentlich mit einer gefühligen Verwurzelung in der Tradition verwechseln kann, zeigt das vielleicht an, dass in Deutschland nie eine bürgerliche Revolution stattgefunden hat. Statt einer bürgerlichen Revolution soll es für Dobrindt nun eine konservative Revolution sein. Und um sich die Werf eines Revolutionärs zu geben, muss Dobrindt natürlich ein bisschen gegen die Elite wettern. Und die Elite, das sind für ihn die linken Ideologen und die Grünen, die alles verbieten wollen. Es ist eine linksgrüne Meinungselite, die die Kultur und die Öffentlichkeit besetzt hat. Eine Minderheit, die der Mehrheit ihre Meinung aufdrücken will. Wir kennen diese Klage von Pegida und Co. An der Elitenkritik von Dobrindt ist dabei eines interessant. Er trägt sie vor als Regierungspolitiker, als führender Politiker einer Partei zudem, die in Bayern seit fast 60 Jahren an der Macht ist, und er veröffentlicht diese Elitenkritik prominent in einer der größten überregionalen Tageszeitungen. Diese Art von Elitenkritik ist nicht nur dämlich, sie ist auch gefährlich. denn es ist gleichzeitig ein Angebot nach unten, ein Angebot zu einer konformistischen Revolte, das Angebot, sich an einer vermeintlichen Elite abzureagieren und sich dabei gleichzeitig von oben autorisiert zu wissen. Wie es die Linken eigentlich geschafft haben, als Minderheit die Mehrheit moralisch zu unterdrücken, dafür hat Dobrindt eine Erklärung parat. Mit den 68ern fing das Übel an. Die 68er sind damals aus ihren Studierstuben heraus den Marsch durch die Institutionen angetreten. Auf diesem ideologischen Feldzug konnten die 68er dann wichtige Schlüsselpositionen in Kunst, Kultur, Medien und Politik besetzen und mit ihrer Zentrale auf dem Prenzlauer Berg terrorisieren sie seitdem die bürgerliche Mehrheit. Dies ist ein Motiv, das tatsächlich die ganze Rechte vom Neonazi bis zum Dobrindt gemeinsam hat. Die 68er sind dran schuld, dass in unserem schönen Deutschland alle Sitten und Werte verfallen. Dabei ist gar nicht zu leugnen, dass viele Ex-68er Karriere gemacht haben. Nur übersieht Dobrindt dabei einen entscheidenden Fakt. Sie taten dies, um den Preis, selbst bürgerlich zu werden. Die Institutionen haben sich beim Durchmarsch als viel stabiler erwiesen, als es mancher 68er selbst am Anfang glauben wollte. Dass das, was als Kulturverfall durch 1968 imaginiert wird, viel mehr mit der Bürgerlichkeit zu tun hat, die Dobrindt selbst beschwört, lässt sich übrigens sehr gut am Milieu im Prenzlauer Berg ablesen. Wenn Dobrindt selbst einmal dort gewesen wäre, hätte er vielleicht entdeckt, dass es konservative Werte nicht nur im tiefsten Bayern gibt. Heutige Linke tun gut daran, 1968, anders als Dobrindt es glauben will, als Niederlage zu begreifen. Das ist vielleicht eine Voraussetzung dafür, in eine wirksame Opposition zu Verhältnissen zu gehen, in der Regierungsparteien für ihren Machterhalt dazu übergehen, Position der äußersten Rechten zu übernehmen. Das waren soweit die Antifa-News, die ihr wie immer nachhören könnt unter freie-radios.net oder auf der Homepage von Radio Korax. Wir hören uns in einer Woche wieder.